glaube, wir hätten tatsächlich noch sehr viel mehr Chancen, wenn wir den Diskurs über die Entwicklung von Technologien und auch die Entwicklung selber sehr viel heterogener gestalten würden. Also nicht nur transparenter, sondern heterogener. Also wenn wir tatsächlich mehr Menschen mit ins Boot holen würden, die sowohl darüber diskutieren, welche Technologien in welcher Form für uns sinnvoll sind, als auch daran beteiligt sind, diese Technologien zu entwerfen. Und das heißt jetzt nicht nur mit Blick auf die Aufbrechung sexistischer und misogyner Strukturen, sondern auch altersdiskriminierender Strukturen und adultistischer Strukturen und klassistischer Strukturen. Also es müssen, um intersektional zu sprechen, es müssen einen ganzen Haufen mehr Subjekte, unterschiedlichster Subjekte, über diese Dinge reden können und auch mitbestimmen können und mitwirken können an ihrer Entwicklung. Uns auch generell einfach darum bemühen, eine inklusivere, diversere und solidarische Gesellschaft über Technologien an den Start zu bringen.
Ja, Leute, schön, dass ihr alle reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über feministische Technikkritik. Wie FeministInnen auf technologische Entwicklungen blicken, dazu hat die Technikphilosophin Toni Loh ein Buch geschrieben. Im Dissens-Podcast spreche ich mit Toni über künstliche Intelligenz und Patriarchat, die falschen Versprechen des Technokapitalismus und feministische Designprinzipien für echten technologischen Fortschritt. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka. Ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Toni, erstmal schön, dass du wieder im Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, ich freue mich, dass du dabei bist. Toni, wir wollen über feministische Technikforschung und Kritik sprechen. Du hast dazu eine Einführung geschrieben. Technologie, das ist ja an sich ein alter Schuh, aber heute, glaube ich, erleben wir eine Beschleunigung und auch Vertiefung technologisch-sozialer Umwälzungen. Technologie durchdringt immer mehr Bereiche unseres Lebens, gestaltet sie auch fundamental um, sei es Social Media wie TikTok, ChatGPT und KI-Überwachung, autonome Roboter auf dem Schlachtfeld oder im Pflegeheim. Ich glaube, die Liste ließe sich auch nach Belieben fortsetzen. Jeder, der uns jetzt zuhört, hat da, glaube ich, eine Idee zu. Und wenn man pessimistisch drauf schaut, und dazu gibt es natürlich auch Anlass, dann vielleicht sieht man auch das Aufziehen eines Technofeudalismus am Horizont mit so einer Tech-Oligarchie an der Spitze und umfassender Überwachung. Toni, du arbeitest an der Schnittstelle von feministischer Philosophie und Technikphilosophie. Vielleicht kannst du für den Einstieg mal so ein bisschen sagen, warum ist es aus deiner Sicht wichtig, mit feministischer Brille auf Technik zu schauen und was folgt daraus?
Ja, vielen Dank für diesen Aufschlag und für die Öffnung des Paradigmas. Ja, ich glaube, du hast es in deiner Einleitung schon ein Stück weit angesprochen. Zum einen deswegen, weil technologische und wissenschaftliche Entwicklungen ganz breit in alle Dimensionen gesellschaftlichen Zusammenlebens hineinragen. Oder auch anders ausgedrückt, weil sie ganz grundlegend gesellschaftliches Zusammensein strukturieren und reproduzieren. Sicherlich zu allen Zeiten war die Auseinandersetzung mit Technologien, die in der Arbeit eine Rolle gespielt haben, Produktionsverhältnisse, Industrialisierung und dann eben auch parallel dazu Reproduktionstechnologien oder die Möglichkeiten, wie Reproduktion in einer Gesellschaft strukturiert und organisiert wird. Das waren alles schon Themen, die seit jeher aus der Sicht des Feminismus oder feministischer Strömungen ein großes Gewicht hatten. Hm. Und deswegen würde ich auch sagen, ich glaube, ein Stück weit hat historisch gesehen die Auseinandersetzung mit Technik in allen feministischen Strömungen schon eine Rolle gespielt, seit jeher, aber eben erst in der jüngeren Vergangenheit in den Ländern des globalen Nordens eine dezidierte Auseinandersetzung mit Technik als solcher bekommen. Also A, Technik ist überall und wird auch mittlerweile überall als ja besonders relevant gesehen mit Blick auf gesellschaftliche Entwicklung und weil sie eben auch vom Patriarchat, was ich selten so als, ich möchte eigentlich nicht von dem Patriarchat so sprechen, es sind immer Menschen und Strukturen, die das ausmachen, aber so als Kurzfassung vielleicht einfach, als Kurzbegriff. Technik spielt eben für die Reproduktion des Patriarchats, gerade auch im Zusammenhang mit dem Kapitalismus eine enorme Rolle. Und vielleicht ist auch das ein Teil der Gründe, warum es sich lohnt, aus spezifisch feministischer Sicht da auch nochmal drauf zu schauen.
Ja, wir wollen hier über einiges sprechen. Über FeministInnen natürlich, die explizit das Mensch-Maschine-Verhältnis zum Thema haben. Diese technikphilosophische feministische Auseinandersetzung, die gibt es ja so seit den Mitte der 80er Jahren. firmiert dann so unter illustren Namen wie Cyborg-Feminismus, Techno-Feminismus, Xenofeminismus oder Cyberfeminismus. Mhm. Keine Sorge, Leute, wenn ihr das hier zum ersten Mal hört, mir ging es auch so und ich wusste bis dato auch nur, dass es da dieses Cyborg-Manifest gibt.
Ja.
Also darüber wollen wir sprechen, auch über die Tech-Bros und ihre tech-kapitalistischen bis hin zu tech-faschistoiden Ideen und aber auch, damit es ganz konkret wird, feministische Technikkritik in der Praxis, die alle, die uns hier zuhören, auch anwenden können. So viel zum Umfang hier, aber vielleicht mal, weil es so schön lebensweltlich ist, Toni, und unsere Zuhörenden, glaube ich, hier zum Anfang des Gesprächs, glaube ich, ganz gut abholt. Lass mal über patriarchale Technologien sprechen oder solche Technologien, wo es vielleicht ambivalenter ist und am Ende es vom feministischen Standpunkt wiederum abhängt, ob da eine Technologie als befreiend befürwortet oder als unterdrückend kritisiert wird.
Ja.
Also mir ist schon klar, dass die technofeministische Kritik sich ja auf Technik, Mensch-Maschinen-Verhältnis und Wissenschaft auch so im größeren gesellschaftlichen Zusammenhang damit befasst. Aber es gibt eben auch die kritische Auseinandersetzung mit ganz bestimmten Technologien. Und beides hängt natürlich zusammen. Aber weil das jetzt so lebensweltlich konkret ist, würde ich damit gerne mal anfangen. Und da wird eben gefragt, ob Technologien patriarchal oder feministisch sind oder in feministische Technologien umgewandelt werden können. Wir haben ja mal zu einem früheren Zeitpunkt, als du schon mal bei mir zu Gast warst, über Sexroboter gesprochen. Mhm. Und das ist natürlich alles furchtbar verkürzt, aber da gibt es Feministinnen, die sagen, diese Technologie reproduziert die Kommodifizierung von weiblichen Körpern und Rape Culture oder so ähnlich geht die Kritik. Und andere sagen, Sexroboter schützen Frauen, wenn Männer gewisse Fantasien vielleicht mit einem Sexbot ausleben, statt mit Frauen, also statt Frauen sexuelle Gewalt letztendlich anzutun. Also vielleicht kannst du an einem anderen Beispiel vielleicht mal ganz konkret verdeutlichen, wie Technologie zum einen Patriarchat reproduziert und wie vielleicht verschiedene FeministInnen aus verschiedenen Blickwinkeln auf ja dann eben diese Technologie schauen, sie kritisieren oder befürworten.
Ja, ein konkretes Beispiel für eine Technologie, die gleichzeitig historisch schon ja zumindest eine gewisse Rolle spielt, als auch für das Patriarchat und für die Reproduktion patriarchaler Strukturen eine Rolle spielt und gleichzeitig vielleicht auch die Vielfalt feministischer Perspektiven deutlich macht, ist die Antibabypille. Mhm. Also die Antibabypille ist natürlich als solche noch nicht besonders alt, aber jetzt immerhin schon einige Jahrzehnte soweit und war revolutionär in ihrem Aufkommen Mitte des letzten Jahrhunderts, so ganz grob gesagt, und hat auch einiges an Potenzial mit Blick auf Empowerment von Cis-Frauen mit sich gebracht. Allerdings hat die Antibabypille selber eine koloniale beziehungsweise eine rassistische Geschichte und hat auch dazu geführt, dass eigentlich noch mehr Druck auf Cis-Frauen liegt mit Blick auf ja das Kümmern um die eigene Reproduktionsfähigkeit. Das, was als Freiheit wahrgenommen wurde, wird dann im Neoliberalismus gleichzeitig auch als Verantwortung des Individuums für sich selbst gewendet. Und wir alle kennen die Diskussion darüber, wie, also dass Frauen eigentlich oder Menschen mit Uterus nie was richtig machen können, egal ob sie sich für oder gegen Kinder entscheiden und zu welchem Zeitpunkt in ihrem Leben sie sich für oder gegen Kinder entscheiden. All das wird öffentlichkeitswirksam von unterschiedlichen Parteien auch diskutiert und dreht auch wilde Pirouetten in etwaigen Kommentaren in irgendwelchen Blogs oder in Social-Media-Profilen. Hm. Und entsprechend gibt es nicht eine einzige Perspektive auf, feministische Perspektive auf die Antibabypille. Auf der einen Seite könnte man sie, und so wurde sie auch vermutlich in den Ländern des globalen Nordens mehrheitlich zunächst erstmal gesehen, als eine feministische Errungenschaft. Oder eine Errungenschaft, die Frauen zu mehr Autonomie mit Blick auf ihre eigene Reproduktionsmöglichkeiten gegeben hat. Und das würde man vielleicht als eine Perspektive des liberalen Feminismus sehen. Der liberale Feminismus, der eben ein großes Augenmerk darauf legt, die in Anführungszeichen beiden Geschlechter aneinander anzupassen, beziehungsweise eine feministische Strömung, die vor allen Dingen eben Cis-Frauen im Blick hat und ihnen mehr Autonomie und mehr Gleichberechtigung und mehr Verantwortung geben möchte. Hm. Aus Sicht einer anderen klassischen feministischen Strömung, des radikalen Feminismus nämlich, ist die Antibabypille aber lediglich eine weitere Methode des Patriarchats, um Menschen mit Uterus an die patriarchalen Strukturen anzupassen. Na, mit dem Moment an, spätestens wo die Antibabypille da war, mussten eben Frauen auch zu jeder Zeit beispielsweise ins Büro kommen oder irgendwie ihre Arbeit ordentlich ausführen. Sie konnten sich jetzt nicht damit in Anführungszeichen herausreden, dass sie irgendwie Menstruationsschmerzen hatten beispielsweise. Ja, und deswegen nicht arbeiten können oder so, sondern sie wurden quasi an die patriarchalen Produktions- und Arbeitsstrukturen angepasst. Und das, so der radikale Feminismus, kann doch schlecht eine Errungenschaft für das feministische Anliegen als solcher sein. Sondern da ist die Frage eher, wie können wir ganz grundlegend gesellschaftliche und eben auch technologische und Wissensstrukturen verändern, so dass sie einer tatsächlichen Gleichstellung aller Geschlechter entsprechen. Und ähnlich eben, je nachdem, wie eben die spezifisch technikfeministischen Diskurse gelagert sind, um Cyborg-Feminismus oder Xenofeminismus oder Cyberfeminismus, die sich auch ganz grob in so zwei Lager vielleicht einteilen lassen, nämlich essentialistische feministische Projekte und queer-feministische, dekonstruktivistische feministische Projekte, ist eher eine bestimmte Sorge mit Blick auf die Antibabypille zu bemerken oder eine Kritik, eine gewisse Skepsis, dass die Antibabypille tatsächlich das einlösen kann, was sie eigentlich verspricht, nämlich die Befreiung von Menschen mit Uterus und die Autonomie über ihre eigene Reproduktionsfähigkeit. Da würden die meisten dezidierten technikfeministischen Strömungen eben auch ein Fragezeichen hintersetzen. Ganz ähnlich wie eben der radikale Feminismus vielleicht auch.
Ja, spannend auf jeden Fall. Hängt also vom jeweiligen feministischen Standpunkt ab, ob eine Technologie als fortschrittlich oder eben nicht fortschrittlich bewertet wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass jetzt gerade unsere Zuhörenden vielleicht ein Beispiel einer ganz konkreten Technologie im Kopf haben, wo es auch irgendwie dieses Für und Wider gibt aus jeweiliger feministischer Perspektive.
Ja.
Was mir jetzt noch einfällt, ne, das Beispiel machst du in deinem Buch und das fand ich ganz spannend, ist die Neugestaltung von Kampfflugzeugcockpits und die feministische Debatte darum,
ja, wo
es auch um Befürwortung oder Ablehnung geht. Das fand ich zeitlich ganz passend, weil jetzt auch gerade über Aufrüstung gesprochen wird, über Wehrzwang oder Wehrzwangleid und da auch das Thema ist, sollen da Frauensternchen mit reingenommen werden? Und ja, mit Blick auf dieses Kampfflugcockpit eben zwei sich als feministisch verstehende Positionen, die einen argumentieren, die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, die darf nicht irgendwie an einem sexistisch gestalteten Arbeitsplatz scheitern, so das Cockpit, das nur für Männer genormt ist. So.
Ja,
und ja. Die radikal-feministische oder abolitionistische Perspektive bei dem Thema, die sagt, es ist nicht feministisch, sich in den Militärapparat zu integrieren oder integriert werden zu wollen. So. Also da eher so eine radikale Kritik an Militarisierung und konkreten Militärtechnologien wie Kampfflugzeugen, die da im Fokus stehen, die nicht besser dadurch werden, dass sie am Ende prinzipiell alle fliegen können. Also auch so ein Beispiel für die Pluralität der feministischen Positionen gibt wahrscheinlich Gründe für beides. So. Und unsere Zuhörenden werden sich da irgendwo auch einordnen.
Absolut.
Aber ja, Toni, die Antibabypille, eine Technologie aus dem Bereich Reproduktion, reproduktive Freiheit und Gerechtigkeit. Neben dem Bereich, der natürlich super essentiell ist für Feminismus, machst du auch weitere Themenkomplexe auf an der Schnittstelle von Technik und Feminismus eben. Zum einen Identität, Intimität und Technologien in der Care-Arbeit oder in der Arbeitswelt im Allgemeinen. Und Identität und Intimität, da schreibst du etwa über die Rolle von sozialen Medien und Dating-Apps. Ich hätte jetzt hier mal gerade an dieser Stelle vor allem der Bereich Care-Arbeit interessiert, weil geschlechtergerechte Verteilung von Care-Arbeit, das hier im Podcast ein wichtiges Thema ist. So. Und, und als ich so über die Schnittstelle zwischen ja, Technologien und Feminismus nachgedacht habe, da bin ich irgendwie auf das Gespräch, was ich mit Nick Strinicek über sein Buch After Work hatte oder Science on Helen Hesters Buch, wo sie über die Geschichte des Haushalts schreiben. Und da über die Einführung von zeitsparenden Technologien wie Spülmaschine, Staubsauger, heute vielleicht Staubsaugerroboter, ne?
Ja.
Und dass das immer auch irgendwie im Kapitalismus ein ambivalentes Versprechen bleibt, denn die Ersparnis wird am Ende durch neue Standards oder neue Betätigungen im Haushalt aufgefressen. Und der technologische Fortschritt da verdeckt eigentlich das durch soziale Innovationen. Also etwa Gemeinschaftsküchen oder andere Wohnformen, dass wir uns dadurch viel eher von der Hausarbeit am Ende befreien könnten. Ja, genau.
Ja.
Und dann gibt es natürlich den Bereich bezahlte Care-Arbeit, ne, wo die Technologie auch Einzug hält, etwa in Form von Pflegerobotern oder Apps. Da weiß ich, dass du da auch drüber geschrieben hast. Vielleicht können wir uns mal auf den Bereich konzentrieren. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht die eine feministische Perspektive oder Position drauf, was die Implikationen vom Einsatz von Maschinen im Bereich Care, im Bereich Sorge sind. Hätte mich aber interessiert, welche Perspektiven bringen Technofeministinnen explizit ein, die vielleicht auch für die heutige Debatte zum Thema tauglich sind.
Ja, Ja, also mit Blick auf Technologien im Care-Sektor werden, würde ich sagen, da zwei Kategorien vor allen Dingen unterschieden. Einmal geht es vor allen Dingen um Roboter, nicht nur um anthropomorphe, also menschenähnliche Roboter, sondern auch zoomorphe, also tierähnliche Roboter, wie die Roboterrobbe Paro etwa oder Roboterhunde, wie schon einige Zeit her der Roboterhund Aibo von der Firma Sony, meine ich. Eben auch in der Pflege als Assistenzsysteme eingesetzt werden, aber eben auch zahlreiche Roboter, die jetzt nicht zur Unterhaltung oder für die Assistenz in der Pflege genutzt werden, sondern also zur Kommunikation mit den zu pflegenden Personen, sondern eher als Hebehilfen und sonstige Unterstützungstechnologien, die vor allen Dingen für die pflegenden Menschen selbst gedacht sind. Und auf der anderen Seite werden vor allen Dingen auch KI-Technologien und Apps, mHealth-Technologien beispielsweise oder AAL-Technologien, das sind so Ambient Assisted Living-Technologien, die das Leben von älteren Menschen in Wohnsituationen erleichtern sollen. Genau, also die werden auch in den Blick genommen aus feministischer Perspektive. Und bei beiden Technologien zeichnen sich allerdings ähnliche Fragen ab. Es geht dann vor allen Dingen mit Blick auf die Roboter, auf die Frage um Fragen nach der Autonomie. Also wie weit dürfen Aufgaben und auch Vertrauen und Verantwortung an diese Technologien abgegeben werden? Und zum anderen geht es vor allen Dingen eben mit Blick auf die KI-Technologien darum, ob sie transparent gestaltet sind, beziehungsweise welche Stereotype sich in diesen KI-Technologien verbergen, welche darin unbewusst und vermutlich auch ungewollt reproduziert werden und auch wie mit den Daten jener umgegangen wird, die diese Technologien nutzen, beziehungsweise für die diese Technologien genutzt werden. Genau, also ich glaube, da haben die unterschiedlichen feministischen Positionen, die noch nicht einmal alle notwendigerweise diesen technikfeministischen Strömungen, die ich in dem Buch beschreibe, entstammen müssen, haben da schon ein ziemlich genaues Augenmerk drauf und ich würde sagen auch ein kritisches Augenmerk. Also mir wäre zumindest persönlich kein feministischer Ansatz bekannt, der Technologien im Care-Sektor ausschließlich oder eindeutig oder primär positiv sehen würde. Alle sehen eigentlich die Gefahren, die in dem Versprechen des Technokapitalismus liegen, sehr deutlich, dass dadurch eben ja Ungleichverhältnisse und Ungerechtigkeiten, Ausbeutungsverhältnisse und schließlich patriarchale Normen reproduziert werden. Aber eben auch auf der anderen Seite die Möglichkeiten, die in der Entwicklung von Technologien generell eben liegen, solche Verhältnisse eben theoretisch auch besser zu gestalten. Und ich glaube, dezidiert technikfeministische Perspektiven haben dann auch keine rein schematische Sicht auf die Dinge. Ich würde sagen, dezidiert technikfeministische Perspektiven sind tatsächlich aus sich heraus reflektierter, kritischer, weil sie eben versuchen, Technologien gleich in welchem Sektor oder in welchem Bereich des menschlichen Lebens genauer in den Blick zu nehmen. Wohingegen andere feministische Perspektiven, die vielleicht sich eigentlich im Kern mit anderen Themen beschäftigen, aber dann eben auch mal am Rande quasi auf das Thema Technologien, meinetwegen im Care-Sektor zu sprechen kommen, da zu einem größeren Schematismus neigen. Ja, also wenn du dir eine feministische Position vorstellst, die, keine Ahnung, vielleicht eher das Thema Natur und Umwelt im Fokus hat und dann aber auch sich das ein oder andere Mal an irgendeiner Stelle der eigenen Studie oder der eigenen Forschung mit entsprechenden Technologien auseinandersetzt, die vielleicht in diesen Sektor fallen oder die mit Natur- und Umweltkonflikten zu tun haben, dann wird da zuweilen eher eine schematische Zu- oder Absage an diese Technologien vermittelt, wohingegen eben, wie gesagt, feministische Strömungen, die sich sehr dezidiert und konzentriert und genau mit Technologien auseinandersetzen, da eine größere Reflexion an den Tag legen, scheint mir. Deswegen ja, also dass die Technologien und im Care-Sektor und die Versprechungen eines Technokapitalismus werden da sehr genau und sehr ernst genommen, aber eben auch nicht über Gebühr hinaus, würde ich sagen. Also nicht, es wird da nicht in eine allzu große Technikskepsis generell verfallen, sondern es wird eher versucht, die Risiken, die in diesen Technologien liegen, die ernst zu nehmen und die auszuloten und dann den möglichen Chancen einer Überwindung des Patriarchats durch die Gestaltung gerechter oder besserer Technologien, das gegeneinander abzuwägen.
Ja, ich möchte unbedingt auch noch im Lauf des Gesprächs, hatte ich ja schon gesagt, auf deine Evaluationshilfe zu sprechen kommen, mit der man bestimmte Technologien und ihren Einsatz dann kritisch betrachten kann, auch eben aus feministischer Perspektive. Aber vielleicht machen wir nochmal einen Schritt zurück und schauen kurz mal auf feministische Technikphilosophie und sprechen über Strömungen im Feminismus, die sich explizit mit Technik und dem Mensch-Maschine-Verhältnis auseinandersetzen.
Ja.
Genau, das fände ich als Grundlage, glaube ich, ganz wichtig. Und darum geht es ja auch in deiner Einführung zum Thema. Die Anfänge sind da, das lernt man bei dir, zumindest für den globalen Norden gesehen, 1985 mit Donna Haraways Cyborg-Manifesto, was korreliert mit dem Aufkommen neuer Informations- und auch Kommunikationstechnologien. Und darauf beziehen sich dann bis heute, aber eben im weiteren Verlauf, dann andere FeministInnen, ich hatte schon gesagt, Technofeminismus, Xenofeminismus, Glitchfeminismus, Cyberfeminismus, das sind Strömungen, die du dann in deinem Buch auch beschreibst.
Ja.
Du kannst das jetzt hier natürlich nur anreißen. Ich möchte allen dein Buch ans Herz legen, die sich dann mehr dafür interessieren, die da tiefer einsteigen wollen. Aber reiß es eben mal an, gib uns einen kleinen Überblick. Wie diskutieren diese Strömungen, diese feministischen, wie diskutiert die feministische Technikphilosophie das Verhältnis Mensch-Maschine?
Ja, also das Verhältnis von Mensch und Maschine, wie wird das besprochen in den verschiedenen feministischen, technikfeministischen Strömungen? Ja, also ich würde sagen, um mal mit Donna Haraway Cyberfeminismus anzufangen, da geht es vor allen Dingen um die Möglichkeit eines veränderten Verhältnisses, würde ich sagen. Natürlich auf der einen Seite mit Blick gerade auf Arbeits- und Produktionsverhältnisse, sieht Donna Haraway das Verhältnis von Mensch und Maschine oder Mensch und Robotik auch im Speziellen vielleicht kritisch vor dem Hintergrund der in den 1980er Jahren entstehenden Informations- und Kommunikationstechnologien. Allerdings mit Blick darauf, dass sie ja versucht, im Cyborg-Manifest mithilfe der Cyborg-Figuration übliche Grenzziehungen unter anderem auch zwischen den Spezies in Frage zu stellen, mit Blick auf ihre späteren Werke, das Companion Species Manifesto oder auch Staying with the Trouble, wo es dann eher auch um Themen wie Kinship und Companionship geht und sie auch von Companion Species spricht. Ich glaube, vor dem Hintergrund wäre es eher so zu verstehen, dass Donna Haraway versucht, das Mensch-Maschine-Verhältnis auszuloten und mögliche Verwandtschaften, Freundschaften, Companionships, Gefährtinnenschaften zwischen Menschen und nichtmenschlichen Wesen skizzieren, um aus einem gefährlichen Anthropozentrismus beziehungsweise Androzentrismus eher in den Ländern des globalen Nordens auszubrechen. Das vielleicht in Kürze zu Donna Haraways Cyborg-Manifest beziehungsweise Cyborg-Feminismus. Judy Weitzman beschäftigt sich in den älteren Schriften oder in den ersten Schriften zum Technofeminismus nicht direkt mit dem Mensch-Maschine-Verhältnis. Allerdings kommt sie in ihrer letzten Schrift, dem Werk Pressed for Time, The Acceleration of Life in Digital Capitalism von 2015, darauf zu sprechen. Da geht es ihr vor allen Dingen um eine Kritik am digitalen Kapitalismus. Und in diesem Buch spricht sie auch neben künstlicher Intelligenz auch Maschinen, menschenähnlich gestaltete, also anthropomorphe Roboter etwa an und nimmt die dort eben gerade vor dem Hintergrund eines sich verstärkenden Technokapitalismus kritisch in den Blick. Also die Versprechen, die uns gemacht werden in unterschiedlichen Bereichen, ob die tatsächlich eingelöst werden durch anthropomorphe Roboter. Genau. Der Xenofeminismus würde vermutlich eher mit seinen unterschiedlichen Prinzipien, mit seinen vier Prinzipien, die er formuliert, darauf schauen, inwiefern bestehende Maschinen oder existierende Maschinen, existierende Roboter beispielsweise, umgenutzt werden können. Das ist ein Begriff, den der Xenofeminismus für die Veränderung von Technologien hin zu einer antipatriarchalen Gesellschaft definiert hat. Es geht um die vier Strategien kollektive Autonomie bzw. die Umgehung von Zugangsbarrieren, aktivistische Umnutzung bzw. der Status als Werkzeug der Umnutzung, Skalierbarkeit bzw. das Vertiefen von Skalierbarkeitsdiskursen und Intersektionalität bzw. das Potenzial für intersektionale Anwendbarkeit. Ohne jetzt hier den Raum zu haben, natürlich diese vier Strategien im Einzelnen auszuführen, würde vermutlich ein Xenofeminismus eher versuchen, darauf zu schauen, wie eine konkrete Maschine im Sinne des Xenofeminismus anhand dieser vier Strategien reformuliert, umgestaltet werden kann, sodass er für eine antipatriarchale Gesellschaft angepasst werden kann. Und im Glitch-Feminismus konzentriert sich das Mensch-Maschine-Verhältnis vermutlich eher auf künstliche Intelligenz beziehungsweise auf den digitalen Raum und auf die Möglichkeiten, wie Körperlichkeit und Identität gerade von Menschen, die abseits der cis-männlichen Geschlechtlichkeit leben, wie diese sichtbar gemacht werden kann anhand von Maschinen oder über Maschinen. Und insofern würde vermutlich auch ein Glitch-Feminismus das Ganze zugunsten von Gestaltung von Körpern im digitalen Raum Maschinen eher kritisch einschätzen. Wobei ich da eine gewisse Nähe eben zu Donna Haraway sehe, dass der Glitch-Feminismus vor allen Dingen auch eben die Potenziale und Möglichkeiten vielleicht neuer Verwandtschaften, speziesüberschreitender Verwandtschaften auch stark machen würde. Aber das ist jetzt tatsächlich eher Spekulation. Cyberfeminismus ist ja nach meinem Verständnis eine Sammlung an Strömungen, zu denen auch der Xenofeminismus und der Glitch-Feminismus gehört. Da fällt es mir tatsächlich einigermaßen schwer, eine eindeutige, klare Antwort auf die Frage nach dem Mensch-Maschinen-Verhältnis zu geben, denn so heterogen und divers diese Sammlung an Ansätzen ist, die sich unter dem Schlagwort Cyberfeminismus verbergen. So heterogen und divers ist vermutlich auch die Auslotung des Mensch-Maschine-Verhältnisses. Man kann das sehr schön nachlesen in Mindy Soys Cyberfeminism Index, wo sie eine ganze Reihe von cyberfeministischen Positionen zusammenträgt, aus den letzten Jahrzehnten bis in die 90er Jahre zurück sogar. Und ich würde schon sagen, dass cyberfeministische Positionen zumindest willens sind, das Potenzial, das in Mensch-Maschine-Verhältnissen liegt, auszuloten und es nicht aufgrund der Vermutung oder Vorverurteilung, dass ein sich verstärkender Technokapitalismus das Ganze sowieso von vornherein für sich einnimmt, die durchaus positiven Chancen, die Mensch-Maschine-Verhältnisse bergen können, direkt in den Wind schlägt. Na, also auch da, ähnlich wie Donna Haraway, würde ich sagen, wird zumindest eine gewisse Offenheit, ja, der Wunsch, das Potenzial eher auch stark zu machen, das wird da tatsächlich, glaube ich, gesehen. Wobei alle diese Strömungen, so wie ich sie verstehe, ganz dezidiert kapitalismuskritisch argumentieren. Hm.
Danke dir. Ich muss das hier, Toni, halb scherzhaft, halb ernst mal fragen, welchen Camp bist du dazu gehörig? Also ich ahne die Antwort ja schon, weil das ist ja zu holzschnittartig. Wahrscheinlich bist du inspiriert da von verschiedenen Arbeiten.
Ja.
Genau, aber vielleicht kannst du sagen, was sind die Arbeiten, die dich vor allem mit Blick auf Technologie und Feminismus da inspirieren?
Ich habe mich tatsächlich da sehr lange mit auseinandergesetzt und ich möchte mich so gerne einer einzigen und so eine Strömung zuordnen, ist aber natürlich nicht so. Ich habe ja auch einen kritisch-posthumanistischen Hintergrund und da gibt es sowieso große Vorbehalte mit diesen ganzen Labels und so. Und ich würde aber ganz, also meine eigene persönliche feministische Ausrichtung ist die eines dekonstruktiven und Queer-Feminismus, ganz grundlegend vielleicht. Und dann fühle ich mich bei Donna Haraway ganz, ganz klar zu Hause, als eben auch einer Vertreterin, die ich in den Kreisen des kritischen Posthumanismus da ganz zentral sehe. Und dann in einer Kombination mit Legacy Russell's Glitch Feminismus, was ich extrem spannend finde. Aber das ist überhaupt keine, sag ich mal, Abwertung gegenüber den anderen technikfeministischen Strömungen, ist eher so eine Frage des Interesses. Womit setze ich mich vor allen Dingen auch auseinander und wo sehe ich die großen Potenziale von feministischem Schreiben und feministischer Kritik? Ich bin immer hin und her gerissen beim Xenofeminismus, den ich auf der einen Seite unglaublich toll finde. Also ich mag dieses sehr deutliche Eintreten für einen, wie es im Xenofeminismus heißt, für einen Transfeminismus und für queere feministische Strukturen und auf der anderen Seite fremdlich enorm mit dieser ganzen linken Akzelerationismus-Geschichte. Finde ich total problematisch. Und eben auch die Idee, einen Universalismus dann doch zu wünschen oder einzufordern. Etwas, wo ich durch Donna Haraway sehr skeptisch gegenüber bin. Donna Haraway, die den Traum einer gemeinsamen Sprache kritisiert, weil da immer potenziell Ideologie und dogmatisches Denken im Hintergrund steht und der Xenofeminismus, der aber gerade versucht, so einen Universalismus greifbar oder fruchtbar zu machen. Genau, also kurze Antwort, Donna Haraway, Cyborg-Manifismus, Cyborg-Feminismus in Kombination mit Legacy Russell's Glitch-Feminismus, ich glaube, das ist so. Aber alles vor allen Dingen vor dem Hintergrund eines kritischen Posthumanismus und eines dekonstruktiven und queeren Feminismus.
Alles klar, haben wir die Labels auch abgefrühstückt. Stichwort Technokapitalismus und feministische Kritik, Toni.
Ja.
Tech Bros sind ja gerade überall auf dem Vormarsch. Also gerade in den USA sehen wir da so eine Konvergenz von neoliberal-autoritärem Silicon Valley und rechtsnationalistisch sowie antifeministischen Kräften. Und kurz-mittelfristig sind da natürlich Wachstums- und Gewinninteressen da Treiber, aber das vermischt sich bei den Techno-Oligarchen auch mit so technofaschistoiden Ideen und Ideologien, etwa dem Exodus der Überreichen ins All,
ja.
Die Kolonisierung neuer Planeten, während wir alle hier unten in der Klimahölle fackeln, oder auch Ideen von technologischer Unsterblichkeit, also technologischem Transhumanismus, Dinge, mit denen du dich auch in der Vergangenheit schon kritisch auseinandergesetzt hast. Also letztendlich größenwahnsinnige Langfristziele, für die Leute wie Elon Musk oder Peter Thiel auch gern mal Menschen im Hier und Jetzt zu opfern bereit sind. Also ich fand es ganz interessant, habe auf Insta so ein Interview gesehen von einem New York Times Journalisten mit Peter Thiel und der fragt dann den Peter Thiel so, ja, aber sie haben schon ein Interesse daran, dass die Menschheit überlebt. Und Peter Thiel so, und dann nur noch so ein Zögern. Also, und dieses Zögern ist schon die Antwort, ne?
Ja.
Also ist ihm eigentlich egal.
Ja.
Hätte mich interessiert, Toni, wie ist da dein, wie ist vielleicht auch der technofeministische Blick drauf? Und mir scheint da vielleicht auch die Diskussion um Singularität, Weltraum und Sterblichkeit, Science Fiction letztendlich, das lenkt vielleicht auch von den Issues ab, über die wir jetzt eben schon gesprochen haben, ne? Die Technologie in den Bereichen mitbringt, die du auch in deinem Buch thematisierst. Also, wie ernst sollten wir das auch nehmen, diese Diskussion?
Okay, ein Wort vorneweg. Ich finde, dass die Strömungen des Transhumanismus und des technologischen Posthumanismus wirklich sehr ernst zu nehmen sind. Hab dazu ja auch ein bisschen was gesagt in vergangenen Publikationen und in den letzten Jahren. Alle Strömungen, die ich in dem Buch betrachtet habe, Cyborg-Feminismus, Cyberfeminismus, Technofeminismus, Xenofeminismus und Glitch-Feminismus, sind ja überwiegend dekonstruktivistische und queere feministische Positionen. Und als solche, und dazu würde ich meine persönliche Haltung ja auch zählen. Und als solche haben sie ein sehr kritisches Augenmerk, würde ich sagen, auf die Entwicklungen und Versprechen des Technokapitalismus und der, wie auch immer, gearteten, größenwahnsinnigen, langfristigen Ziele von Tech-Oligarchen wie Elon Musk und Peter Thiel und anderen. Na, und das ist aber weniger, würde ich sagen, der Tatsache geschuldet, dass es sich um technikfeministische Position handelt, sondern dass es sich um dekonstruktivistische und queerfeministische Positionen handelt. Und als solche würde ich meine Haltung an dieser Stelle eben auch sehen. Ich glaube, die Entwicklungen mit Blick auf die Besiedlung des Weltraums, die Abschaffung der Sterblichkeit und sonstige Szenarien sind gewichtige Themen, sind Themen, die man ernst nehmen sollte, aber nicht, also aus technikfeministischer Perspektive, nicht ernster unbedingt als Themen wie Reproduktionstechnologien beispielsweise und Intimitätstechnologien, wie ich gerade gesagt habe. Aus queerfeministischer, dekonstruktivistischer, feministischer Perspektive könnte man vielleicht zu dem Schluss gelangen, dass diese Entwicklungen jetzt gerade wichtiger sind. Ne? Und dass man sich damit verstärkt nochmal auseinandersetzen muss, irgendwie, was passiert, wenn ein Jeff Bezos beispielsweise, wie am 14. April 2025 geschehen, versucht, das eigene Unternehmen irgendwie feministisch zu labeln, indem er eine ausschließlich cis-weibliche Crew ins Weltall schießt und damit den Weltraumtourismus befördert. Das ist natürlich ein extrem fragwürdiges Projekt und ein extrem fragwürdiges Vorhaben aus unterschiedlichen feministischen und ethischen Blickwinkeln. Allerdings jetzt nicht ausschließlich aus einer kritischen technikfeministischen Perspektive, sondern eben aus einer ganzen Reihe von feministischen Strömungen und Ansätzen heraus.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock nutzen. Bitte nicht wegskippen, denn dieser Podcast hier, der braucht dringend euren Support. Ich kann meine Arbeit hier nur machen, dank der Fördermitglieder, die monatlich eine kleine Spende für Dissens geben. 3, 6 oder 10 Euro. Wenn du noch nicht dabei bist und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dir dieser Podcast außerdem gefällt, dann mach doch gerne jetzt mit, nimm dir kurz Zeit, drück auf Pause, geh in die Shownotes und schließ eine Fördermitgliedschaft ab. Oder mach es einfach am Ende des Gesprächs. Nur dank der Fördermitglieder kann ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden. Nur dank der Fördermitglieder gibt es also den Dissens-Podcast. Und nicht nur das, Dissens supportet ja auch über seine Community den Was-Tun-Podcast von Inken und Valentin. Und wenn das alles noch nicht genug ist, dann lass dir gesagt sein, als Fördermitglied winken Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungsgewinne. Dieses Mal gibt's das Buch von Toni Loh, Feministische Technikphilosophie abzustauben. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt's natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. So, und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit Toni Loh. Toni forscht an der Schnittstelle von Technik, Philosophie und Feminismus. Toni, mich hätte noch kurz interessiert, wie sich die feministische Technikphilosophie in das Bigger Picture des Feminismus oder der Feminismen einfügt. Da haben wir jetzt schon hier und da mal drüber gesprochen, aber ich würde es gerne nochmal explizit machen. Ja. Es gibt ja eben eine Vielzahl von Feministen und Cyborg-Feminismus, Techno-Feminismus, Xeno-Feminismus, Netz-Feminismus, Glitch-Feminismus, das sind natürlich alles Phänomene des globalen Nordens.
Ja.
Vielleicht ist die Technikphilosophie ein Phänomen des globalen Nordens. Also hätte mich interessiert, wie fügen sich diese Feminismen in das Bigger Picture ein?
Ja.
Und du machst da auch eine Kritik in deinem Buch an feministischer Geschichtsschreibung im Allgemeinen und auch einer bestimmten Vorstellung von Wellen des Feminismus. Vielleicht kannst du da im Kontext dieser Antwort auch drauf eingehen.
Ja, ich würde direkt mal ein erstes Fragezeichen in deiner Schilderung setzen wollen, nämlich ich will gar nichts darüber behaupten oder ich kann gar nichts dazu sagen, wo es überall feministische Technikphilosophie gibt oder wo es überall global gesehen eine Auseinandersetzung, eine dezidierte feministische Auseinandersetzung mit Technologien gibt. Mhm. Ich kann mich allein auf die Länder des globalen Nordens beschränken. Und das ist auch so ein bisschen der Disclaimer, den ich direkt in der Einleitung aufmache. Ich glaube, sogar in den ersten paar Zeilen meiner Einleitung, das war mir tatsächlich extrem wichtig. Ich wollte eigentlich auch das ganze Buch irgendwie feministische Technikphilosophie im globalen Norden ja, oder so nennen oder irgendwas im Untertitel direkt sagen, weil ich das für extrem problematisch halte, dass es in der deutschen englischsprachigen Publikationslandschaft zu diesem Thema ganz allgemein immer so von dem Feminismus die Rede ist, was so eine einheitliche, kohärente, lineare Idee vermuten lässt, aber dann, wenn man sich die entsprechenden Einführungsbücher anschaut, dann eigentlich immer heißt feministische Bewegung in Deutschland, Frankreich, England und noch den USA seit ungefähr 1800 und Ende des 19. Jahrhunderts, ganz grob. Also es gibt historische Perspektiven, die früher ansetzen, aber das ist so ganz grob der Beginn der sogenannten ersten Welle des Feminismus und so die Entwicklung der Suffragetten und die Arbeit der Suffragetten und so weiter. Was ohne Zweifel absolut elementare Bewegungen und Projekte der feministischen Subjekte in den Ländern des globalen Nordens waren, aber eben längst nicht einheitlich irgendwie mit so Sachen wie Universalität oder Globalität arbeiten können. Deswegen finde ich auch diese Bezeichnung von einer Geschichte der Frauenbewegung und auch eine Geschichte des Feminismus so schwierig, ne? Weil die Idee einer Geschichte entwirft so das Narrativ einer einheitlichen, linearen, kohärenten Bewegung. Dann Frauenbewegung ist ein vor dem Hintergrund queerer und dekonstruktiver Feminismen ein problematisches Ding, weil es hier eben nicht nur um Frauen geht, sondern am Ende des Tages um alle nicht cis-männlichen Menschen oder nicht cis-männlich gelesenen Menschen, was eben auch Transpersonen natürlich einschließt. Etwas, was im Feminismus des globalen Nordens erst in den 1980er Jahren so deutlich auf den Schirm getreten ist, dass eben hier auch schwarze Menschen gemeint sind und eben auch andere von der durch die Linse des weißen Feminismus nicht gesehene marginalisierte Subjekte. So, und die Rede von einer Geschichte des Feminismus vermittelt so die Idee, dass es hier um eine einheitliche, globale einheitliche Idee gibt. Das mag im Grunde zwar vielleicht stimmen, wenn Feminismus tatsächlich heißt, die Abschaffung des Patriarchats, aber wie das eben in anderen Ländern als den Ländern des globalen Nordens aussieht, dazu wird dann doch vergleichsweise wenig gesagt, zumindest in den typischen Einführungsbüchern. Genau, und was es mit dieser Rede von den Wellen auf sich hat, es gibt ja drei klassische Wellen und dann mittlerweile häufig ergänzt um eine vierte Welle. Die erste Welle eben mit der Arbeiterbewegung, der Suffragetten, die Idee, dass alle Menschen dass Frauen doch wählen können sollten in den Gesellschaften des globalen Nordens. Dann ab so ganz grob Mitte des letzten Jahrhunderts die zweite Welle der Frauenbewegung, wo es vor allen Dingen um Reproduktion und Arbeit ging. Und die dritte, die dann vielleicht mit den 80er, 90er Jahren spätestens einsetzt, wo dann die Idee eines einheitlichen Subjekts ganz massiv in Frage gestellt worden ist. Und spätestens eigentlich ab dem Moment macht auch das Wort Frauenbewegung irgendwie gar nicht mehr so richtig Sinn, aus den eben genannten Gründen. Deswegen gibt es auch neben diesen Wellenideen auch die Rede von einer ersten und einer zweiten Frauenbewegung, wobei dann die erste Frauenbewegung mit der ersten Welle ungefähr gleichzusetzen ist und die zweite Frauenbewegung mit der zweiten Welle. Aber ab der dritten Welle, wenn mit Judith Butler gesprochen und anderen queer-feministischen Strömungen man gar nicht mehr von einem einheitlichen Subjekt reden kann, dann macht eben auch der Verweis auf eine Frauenbewegung keinen Sinn mehr. Also in der dritten Welle, wie auch immer, kam dann so das ganze Thema Identität verstärkt auf die Agenda, würde ich sagen. Und dann in der vierten Welle des Feminismus verstärkt das Thema Technologien bzw. Social Media und in welcher Weise sich Identitäten im digitalen Raum anders darstellen können. Genau, und diese Idee mit den Wellen ist halt ähnlich wie bei der Geschichte, das kann immer fortgesetzt werden und es suggeriert, ähnlich wie das Ding mit der Geschichte, das Bild von der Geschichte, so einen linearen, kohärenten, dahinfließenden Gang. Aber auch das ist einfach immer sehr vereinfachend, finde ich, auf bestimmte Länder, in denen bestimmte feministische Projekte eine Rolle gespielt haben, bezogen. Und ich kann eigentlich nicht in meinem Buch hergehen und behaupten, dass für universale oder globale Ideen hier sprechen zu wollen. Deswegen mache ich dieses Thema einfach im zweiten Kapitel dieses Studienbuches auch so deutlich oder setze es da so explizit auf die Agenda.
Ja, spannend. Ist das vielleicht, das ist was du auch, glaube ich, so leicht andeutest, ein Ding für ein Folgeprojekt, so eine Suche nach Verbindungen der feministischen Technik, Philosophie im globalen Norden mit, weiß ich nicht, dekolonialen Perspektiven im globalen absolut. Süden. I don't know. Ist das was du dir zukünftig vorstellen kannst?
Total gerne. Also ich habe das in dem Vorwort ziemlich am Anfang, glaube ich, auch direkt gesagt, ich alleine kann das auf gar keinen Fall. Da habe ich überhaupt gar nicht die Expertise zu, auch gar nicht die Sprachfähigkeit. Ich konnte ja noch nicht mal wirklich gut französische Quellen hier abdecken. Also ich krebse da irgendwie bei Deutsch und Englisch rum. Aber abgesehen davon fände ich das extrem spannend, mit Menschen gemeinsam, die da sehr viel, also die da die entsprechende Expertise haben, auch ein entsprechendes Folgeprojekt entstehen zu lassen. Ja, dass sich tatsächlich mal anschaut, wie feministische Technikphilosophie abseits des globalen Nordens gedacht werden kann oder vertreten worden ist in verschiedenen Ansätzen.
Ja, ich fände es auch mal interessant, Ökofeminismus und Technofeminismus ins Gespräch zu bringen. Es wirkt vielleicht jetzt erstmal wie ein natürlicher Gegenspieler, aber da gibt es, glaube ich, in heutigen Varianten mit Blick auf ein queeres, vielfältiges Verständnis von Natur oder einem dekonstruktiven Verständnis von Natur, aber auch einem vielfältigen, dekonstruktiven, queeren Verständnis von Technik, glaube ich, viele Anknüpfungspunkte und auch einen gemeinsamen Nenner in der Kritik, so an der kapitalistischen Moderne, einem europäischen unterdrückenden Mensch, Maschine, Herrschaft über die Naturverhältnis, bla bla bla. Also vielleicht gibt es das auch schon keinen Plan, aber da so eine Zusammenführung mit Blick auf Klimakrise und bestimmte Technofixes, vermeintliche oder auch technologische Planungspotenziale, ne, für eine ökologische Postwachstumsgesellschaft. Ich glaube, sowas ist vielleicht auch spannend.
Ja.
Aber ich würde gerne gegen Ende unseres Talks nochmal ganz konkret über feministische Technikkritik in der Praxis sprechen und eben auf dein Evaluationsmodell oder deine Evaluationshilfe zu sprechen kommen, die ich ganz schön fand, weil sie wirklich dabei helfen kann im Alltag. Also wenn ich mich dafür entscheide, schaffe ich mir jetzt den Sexroboter an oder nicht, ne? Aber auch in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen um neue Technologien, diese Technologien dann eben an bestimmten ethischen Maßstäben zu messen, sie zu kritisieren, zu bewerten, und dann vielleicht auch bestimmte Regelungen, Verbesserungen oder den Bann bestimmter Technologien zu diskutieren.
Ja.
Etwas, das mit Blick auf KI in der EU nur sehr rudimentär, glaube ich, und mit Schlagseite auch auf Standort- und Wachstumschancen hingemacht wurde. Eine wirklich demokratische Diskussion über das Für und Wider von KI oder den gemeinwohlorientierten Einsatz, das gab es ja so nicht. Wäre auch verwunderlich gewesen. Aber erzähl mal, Toni, wie ist diese Evaluationshilfe entstanden? Wie fügt sie sich vielleicht auch in deine technikfeministischen Betrachtungen ein? Und wie kann sowas dabei helfen, Technologie kritisch zu hinterfragen, sei es feministisch oder anderweitig?
Also es hat wirklich einen ganz, ganz simplen Hintergrund. Ich bin seit vielen Jahren werde ich immer wieder gefragt, ob es jetzt in Interviews ist oder in Podiumsgesprächen oder in Lehrveranstaltungen, was denn die eine wichtigste ethische Frage ist, die man in Auseinandersetzung mit Technik stellen sollte. Ist es die Frage nach Autonomie? Also wie autonom dürfen die Technologien sein? Ist es die Frage nach Sicherung der Privatsphäre durch die Akquirierung von Daten und so weiter? Missbrauch, Transparenz, was ist die wichtigste ethische Frage? Und ich fand eine Antwort darauf immer extrem schwierig und habe dann aber, ordentlicher Mensch, der ich bin, ich räume immer gerne die Phänomene auf, vielleicht schreibe ich deswegen auch so gerne Einführungsbücher, weil ich das Gefühl habe, da kann ich in meinem eigenen Kopf auch irgendwie für Ordnung sorgen, und habe mich dann irgendwann mal hingesetzt und habe angefangen, die ethischen Fragen, die mir so eingefallen sind im Zusammenhang mit Technik, aufzuschreiben und zu kategorisieren. Einfach Kategorien zu, oder ich nenne das manchmal auch Dimensionen, zu finden, wo die irgendwie alle einsortiert werden können, und kam dann am Ende bei 4 Kategorien oder 4 Dimensionen heraus, die ich jetzt für dieses Buch ein bisschen angepasst habe, damit es eben auch den feministischen Fokus vielleicht nochmal deutlicher macht. Mhm. Feminismus ist für mich eine bestimmte Form, Ethik zu betreiben, aber das nur mal so im Hinterkopf behalten. Die 4 Dimensionen sind Entwicklung und Gestaltung, Verantwortung und Aufgabenbereich, Wissen und Sicherheit und Kontext und Einsatzbereich. Und man könnte dieses Evaluationsmodell in diesen 4 Dimensionen wie eine Art Fragenkatalog sich vorstellen. Deswegen stelle ich auch in dem Buch, das ist im letzten Kapitel, so quasi anstelle eines Schlusswortes, gibt es dann so Überlegungen dazu, wie kann man Feminismus in der Praxis betreiben? Und meine kurze Antwort darauf lautet: in Form einer feministisch-kritischen Evaluation von Technik und Technologien in unserem Alltag.
Mhm.
Und das lässt sich anhand dieses Evaluationstools, könnte man sagen, durchführen, was eine Art Fragenkatalog in 4 Dimensionen darstellt. Und das heißt, diesem Fragenkatalog liegen nicht schon von vornherein bestimmte Werte zugrunde, beispielsweise die Werte, die ich jetzt irgendwie aus dem Cyborg-Feminismus herausziehen würde, weil wüsste ich gar nicht genau, ob sie das so einfach machen lässt, ne? Also, dass du so eine Art Wertesetting pro Feminismus irgendwie hast und dann So, ich glaube, unterschiedliche feministische Strömungen haben unterschiedliche Schwerpunkte auf bestimmten Werten. Keine Ahnung, liberaler Feminismus würde ich jetzt schätzen, dem sind Werte wie Autonomie oder sowas oder Selbstbestimmung irgendwie enorm wichtig. Aber davon abgesehen können eben auch ganz andere Werte damit eingehen. Das hängt tatsächlich davon ab, ob du A, eine Evolution als Einzelperson durchführst oder ob du das im Rahmen einer Institution, für die du beispielsweise arbeitest, durchführst. Mhm. Und deswegen ist dieses Tool, was ich da beschreibe, aber finde ich auch so gut, weil es tatsächlich von ganz unterschiedlichen Menschen, die mit ganz unterschiedliche Werte haben und ganz unterschiedliche Prinzipien vertreten, ausgeübt werden oder genutzt werden kann. Man könnte sogar sagen, es ist gar nicht mal nur für eine feministische oder für eine ethische Evolution nutzbar, sondern man kann das Ganze auch als eine ökonomische Evolution nehmen. Dann würde man eben ökonomische Prinzipien oder ökonomische Werte dem Ganzen zugrunde legen. Mhm. Oder als eine rechtliche Evolution oder eine politische Evolution. Entsprechend müsste man dann halt rechtliche oder politische Werte dem Ganzen zugrunde legen. Und ich habe versucht, in dem Buch das Ganze eben mit Handouts zu untermalen und deswegen auch als stelle auch verschiedene Möglichkeiten vor, wie dann die Auswertung dieser Evolution passieren kann. Ich habe es tatsächlich schon ziemlich oft so in Vorträgen, in ganz unterschiedlichen Settings, ob in Schulen oder in Einrichtungen im Gesundheitswesen, Altenwohnheimen beispielsweise oder in Unternehmen vorgestellt. Aber jetzt gerade ganz aktuell habe ich es in diesem Semester, im Sommersemester 2025, an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in einem Seminar als Prüfungsform genutzt. Da war kein feministisches Seminar, sondern ein Seminar, wo es um Technikphilosophie ging. Und ich habe zu Beginn des Semesters Zweierteams bilden lassen. Und jedes Zweierteam hat sich eine Technologie ausgesucht oder eine Technik oder einen technologischen Prozess ausgesucht und dann im Laufe des Semesters ihre Technologie anhand dieses Evolutionsmodells bewertet. Die haben dafür die Handouts genutzt und haben sich für eine Auswertungsform entschieden und kamen dann am Ende auch zu einer Empfehlung, wie mit dieser Technologie, die sie sich ausgesucht haben, umzugehen sei. Hm. Na, das heißt, und das sage ich aber auch an der Stelle in dem Buch vielleicht als letzten Satz, es ist keine dezidiert feministische Herangehensweise an Technologien, aber es ist eine Möglichkeit, wie Menschen, die sich feministisch und kritisch mit Technik auseinandersetzen wollen, das auch tun können. Und zwar, wenn du dir überlegst, dein neues Smartphone zu kaufen oder wenn du überlegst, irgendwie dir Alexa anzuschaffen oder sonst irgendwas oder ChatGPT zu benutzen, kannst du das mithilfe deiner persönlichen feministischen Werte, die du vertrittst oder bestimmter Prinzipien, kannst du das anhand dieses Evolutionsmodells durchführen.
Ja. Ja, das ist die individuelle Ebene. Es gibt ja auch eine zwischenmenschliche, die hast du auch schon angesprochen, auch eine gesellschaftliche. Und viele der technologischen Entwicklungen passieren ja gerade aufgrund eben von gewissen Sachzwängen, von gewissen Wachstumszwängen zum Beispiel.
Auf jeden Fall.
Sind gar nicht dem Demos auf eine Art zugänglich, ne? Und einer demokratischen Mitbestimmung. Ich meine, das spricht ja auch schon die Dimension Entwicklung und Gestaltung an, ne? Wer hat da eigentlich Eigentumsrechte und welche Logiken bedingen eigentlich dann am Ende, was wie entwickelt wird. Aha. Vielleicht kannst du das mal ganz plastisch machen und nur natürlich musst du es anreißen aufgrund der Kürze der Zeit. Was beinhalten die Dimensionen und vielleicht kannst du es an einer Technologie wie jetzt zum Beispiel ChatGPT, was glaube ich auch in unser aller Alltag irgendwie integriert ist, einmal kurz auf die Schnelle durchexerzieren. Ich frage es mal so plakativ, aber du hast schon gesagt, man kann das ja vor dem Hintergrund verschiedener gesellschaftlicher, moralischer, ethischer Wertediskussionen, kann man verschiedene Maßstäbe dann an diese Dimensionen anlegen. Aber jetzt mit Blick auf Feminismus, ist ChatGPT feministisch oder patriarchal? Genau.
Also zum Thema ChatGPT, ich habe tatsächlich einen ganz mini kleinen Text schon mal publiziert, wo ich dieses Evolutionsmodell am Beispiel von ChatGPT vorstelle. Dieses Evolutionsmodell, das ist jetzt ein bisschen die Einschränkung, ist tatsächlich nicht dazu gedacht, generell zu sagen, eine Technologie ist feministisch oder antifeministisch oder patriarchal oder antipatriarchal. So lässt es sich, glaube ich, nicht so richtig gut verstehen. Aber ich glaube, bei ChatGPT kann man schon, sag ich mal, ganz starke patriarchale Muster ausmachen, egal welche feministischen Werte man zugrunde legt. In der ersten Dimension Entwicklung und Gestaltung wird vor allen Dingen eben darauf geschaut, wer war in die Entwicklung von ChatGPT involviert, Welche Menschen waren dabei involviert? Vielleicht auch, welche sonstigen Ressourcen wurden genutzt, im Zweifel auch ausgebeutet, also abseits von bestimmten Menschen, die ausgebeutet wurden oder einfach exkludiert worden sind, nicht gesehen worden sind. Kann man ja auch fragen, inwiefern bestimmte tierische oder pflanzliche oder sonstige Ressourcen dafür ausgebeutet worden sind. Und dann auch, ob bestimmte implizite Stereotype in ChatGPT mit eingegangen sind, was vor allen Dingen ja über das Training anhand bestimmter Daten, die genutzt worden sind zu einem bestimmten Zeitpunkt, daran deutlich wird. Das hat sich sicherlich auch geändert mit den verschiedenen Versionen von ChatGPT. Und die Frage nach bestimmten Geschlecht, vor allen Dingen Geschlechterstereotypen, ist eben auch bei anderen Technologien, die über eine gewisse, vielleicht auch anthropomorphe Hardware verfügen, wie eben die Sexroboter, die wir schon mal kurz angesprochen hatten. Da sind solche Stereotype noch mal deutlicher, aber auch ChatGPT hat bestimmte Stereotype enthalten. Nicht zuletzt eben dadurch, dass bestimmte Menschen in den Daten, mit denen ChatGPT trainiert worden ist oder eine bestimmte Version von ChatGPT trainiert worden ist, nicht sichtbar waren oder unterrepräsentiert waren. Auch dadurch entstehen schon bestimmte Stereotype oder Biases. Genau. Das heißt, vermutlich würde eine Evaluation, eine feministische Evaluation von ChatGPT in dieser ersten Dimension schon nicht so besonders gut oder besonders positiv ausfallen. Mit Blick auf die zweite Dimension, Verantwortung und Aufgabenbereich, würde man schauen oder danach fragen, welche Funktionen ChatGPT hat, welche Aufgabe hat ChatGPT, warum ist es gemacht worden quasi und ob der Einsatz, der Gebrauch von ChatGPT in bestimmten Bereichen der Gesellschaft vielleicht eingeschränkt werden sollte oder bestimmte Einsatzmöglichkeiten vielleicht nicht gestattet werden sollten. Und wer überhaupt die Autonomie hat, zu entscheiden, was ChatGPT alles beantworten darf und was nicht. Na, also ob es also einmal innerhalb einer bestimmten Institution der Gebrauch von ChatGPT eingeschränkt werden sollte, was übrigens auch einen Brückenschlag zur vierten Dimension eröffnet, und welche Makrostrukturen schon in ChatGPT durch OpenAI beispielsweise angelegt worden sind, dass ChatGPT, keine Ahnung, dir nicht erklären darf, wie eine Bombe gebaut wird oder irgendwie sowas. Auch in dieser zweiten Dimension, wobei vielleicht nicht so stark wie in der ersten Dimension, könnte man vermuten, dass ein feministisches Urteil nicht sonderlich positiv ausfallen würde. Aber wie gesagt, das hängt, also ich sage das sehr vorsichtig, weil ich glaube, dass verschiedene feministische Strömungen da auch unterschiedliche Werte vielleicht mit ins Spiel bringen könnten, was zu einem Ungleichgewicht zwischen den Dimensionen führen kann. Dass die eine Strömung vielleicht sagt, ja, uns ist einfach die erste Dimension, Entwicklung und Gestaltung, sehr viel wichtiger. Deswegen bewerten wir die auch stärker als die zweite Dimension nach Verantwortung und Aufgabenbereich. Mit Blick auf die dritte Dimension, Wissen und Sicherheit, werden solche Fragen gestellt wie, welche Daten werden erhoben in der Nutzung dieser Technologie und wer hat überhaupt die Macht, darüber zu entscheiden, was eine Information ist, also welche Daten als solche erkannt werden, in Informationen übersetzt werden und dann zu Wissenssystemen sich zusammen oder verknüpft werden sollen. Wer profitiert von den erhobenen Daten und von dem Wissen, das daraus gezogen werden kann? Und dann natürlich auch die ganzen Fragen mit Blick auf die Sicherheit, nicht nur der Software, sondern auch der Hardware natürlich. Das wird bei ChatGPT gerne vergessen, aber auch ChatGPT läuft ja nicht im luftleeren Raum so vor sich hin, sondern braucht auch eine gewisse Hardware, mindestens irgendwelche Server oder so, die gerne auch mal ausgeblendet werden in der Evaluation. Aber also mindestens eben die Frage nach Personenrechten, Personendaten, die im Rahmen des Trainings in verschiedenen Datensätzen enthalten waren und wo man niemanden nachgefragt hatte, ob die darin enthalten sein dürfen und so weiter. Auch da ist vermutlich nicht nur eine feministische Kritik, sondern generell also eine ethische Evaluation würde da vermutlich eher zu negativen oder kritischen Ergebnissen kommen. Und schließlich die letzte Dimension, Kontext und Einsatzbereich. Das ist, ich wurde mal von jemandem in meinem Seminar gefragt, ob das die Spekulationskategorie ist. Was ich eine naheliegende Frage finde, aber im Grunde genommen muss man in all diesen Dimensionen und vor allen Dingen auch in der ersten häufig ein bisschen spekulieren, weil man nicht so genau weiß. Also gerade wenn es um Entwicklung und Gestaltung geht, sind verschiedene Unternehmen und eben auch OpenAI gar nicht mal so offen damit, ne, wen sie alles so in die Entwicklung mit einbezogen haben. Aber in der vierten Dimension, Kontext und Einsatzbereich, geht es dann vor allen Dingen darauf, was die gesamtgesellschaftlichen Folgen der Nutzung von Technologien ist und auch mit Blick auf die Zukunft eben, inwiefern die gesamtgesellschaftliche Nutzung, die selbstverständliche Nutzung einer jeweiligen Technologie, ob die eher aus feministischer Sicht vielleicht eher positive oder eher negative Konsequenzen haben wird. Wenn wir uns jetzt vorstellen, eine Gesellschaft, und das ist ja jetzt in Deutschland beispielsweise schon weitestgehend der Fall, dass eigentlich alle selbstverständlich ChatGPT nutzen. Was passiert dann mit einer solchen Gesellschaft, in gerade auch mit Blick auf die Zukunft? Ist der ethische Preis, den wir zu zahlen haben, dafür, dass wir bestimmte Vorteile aus dieser Technologie und aus der Nutzung derselben ziehen können, ist das immer gerechtfertigt? Ja, und ein Stück weit ist das natürlich Spekulation, aber stellen wir uns eine Welt vor, in der alle Menschen ganz selbstverständlich ChatGPT nutzen, würde damit eine eher antipatriarchale Gesellschaft gefördert werden, aus Sicht einer feministischen Perspektive etwa, oder eben nicht, würde es eher zu einer Verstärkung patriarchaler Strukturen kommen. Und da wäre vermutlich das Urteil, dass über die Nutzung von ChatGPT in bestimmten Berufsfeldern bestimmte Menschen marginalisiert werden, bestimmte Berufsfelder nochmal prekärer werden und deswegen überlegt werden muss, ob und in welchem Ausmaß solche Technologien genutzt werden sollten und ob es nicht in irgendeiner Form ja Gegengewichte oder begleitende Entwicklungen geben müsste, die für meinetwegen mit einem bedingungslosen Grundeinkommen oder in anderer Weise versuchen, das aufzufangen, was durch solche modernen Technologien wie ChatGPT am Horizont heraufkommt, dass wir nämlich unsere Arbeitswelt massiv verändern und dass wir da ja nicht den Bezug zu den Menschen verlieren, die in diesen Feldern jetzt gerade arbeiten und die davon auch massiv abhängig sind, ob solche Technologien genutzt werden oder nicht.
Ja. Ja, ich denke, auf jeden Fall hat die Technologie enormes Potenzial, Dinge geiler zu machen. Also ich denke dran, wie viele von uns ChatGPT schon im Alltag integrieren, um Repetitives zu erledigen.
Ja, absolut.
Und auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Aber dann ist eben schon so, dass wir diese Dimension der sexistischen Biases haben, so wo KI halt einfach das Patriarchat, was existiert, reproduziert. Und neben der Dimension sind aus meiner Sicht vor allem die ökonomischen, sozialen Folgen dieser Technologie gravierender. Also die technologische Arbeitslosigkeit und die algorithmische Arbeitssteuerung, wo der Mensch heute schon zum Anhängsel der Maschine gemacht wird.
Ja.
Das sind, glaube ich, Phänomene, die uns mit Einführung von KI im kapitalistischen Kontext, glaube ich, dann zu schaffen machen werden als Gesellschaften. Und das, obwohl der Reichtum, den ChatGPT an Wissen darstellt, ja eine Aneignung von menschlichem Wissen ist, das wir alle gemeinsam geschaffen haben. So, also Marx nannte das den General Intellect, kann man in seinem Maschinenfragment nachlesen. Und dieser Reichtum kommt aber natürlich nicht uns allen zugute am Ende, sondern nur wenigen Konzernen unter kapitalistischen Bedingungen. Also ob eine Technologie ihr emanzipatorisches Potenzial entfaltet, das hängt eben davon ab, inwiefern wir demokratische Kontrolle über sie haben oder nicht, ne? Und es geht jetzt nicht erst bei der gesamtgesellschaftlichen Ebene los, sondern auch schon im betrieblichen Einsatz, ne? Wo Betriebsräte und Gewerkschaften über Einführung von Technologien ringen.
Ja.
Betrifft aber vielleicht auch so Ideen wie ein Europa, das sich bei Social Media, künstlicher Intelligenz und anderen Technologien unabhängiger von Big Tech Unternehmen aus den USA macht, ne? Und da so ein Vorreiter sein könnte, technologischen Wandel auch in den Dienst von Gemeinwohl zu stellen. Aber ja, es ist die soziale Form und nicht die Technologie an sich, die am Ende darüber entscheidet, ob es emanzipatorisch ist oder eben nicht.
Ja, darf ich dazu einen kleinen Satz noch sagen? Ich habe es mir extra nochmal rausgesucht, weil ich das mit Marx so spannend an dieser Stelle finde. Über Marx rede ich gar nicht so wahnsinnig viel in dem Buch, aber im ersten Band des Kapitals in Kapitel 13, wo er von der Entwicklung hin zur großen Fabrik spricht, da spricht Marx auch schon diese Umkehr des Subjekt-Objekt-Verhältnisses an zwischen Mensch und Maschine, dass also mit der Entwicklung autonomer Maschinen sich dieses Verhältnis umdreht, insofern als der Mensch, der vorher irgendwie so als das Subjekt im Arbeitsprozess gilt, dann zum Objekt wird, zum Handlanger, zum bloßen Handlanger für das neue Subjekt. Mhm. Aber, und das fand ich an dieser Stelle immer ganz, ganz wichtig, Marx sagt auch natürlich, das ist nicht das Problem von Technik selbst. Also das liegt nicht in diesen Technologien inhärent drin, dass die so nur so funktionieren können, sondern es ist ein Problem der Art und Weise, wie wir sie einsetzen. Das heißt, es ist ein Problem der kapitalistischen Strukturen. Der Kapitalismus macht das so, dass dieses Verhältnis sich umkehrt, aber es liegt nicht in der Technik selber. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Theoriefragment, das man sich sowohl aus technikethischer Perspektive als auch aus feministischer Perspektive wirklich mal so mitnehmen kann.
Ja, unbedingt. Nur zum Ausblick, Toni, gibt vielleicht eher Grund für Pessimismus.
Ja.
Und da müssen wir nicht, wie in der Mitte des Gesprächs angeklungen, auf Tech-Dystopien von Tech-Milliardären schauen. Der Verweis auf autonome Kampfroboter, technologische Arbeitslosigkeit, KI-gesteuerte Desinformation und auch staatliche Überwachung, ne, Hashtag Palantir bei den deutschen Polizeien etwa.
Ja.
Das alles ist nicht mehr Science Fiction, sondern auf die ein oder andere Art ist die Dystopie da schon Gegenwart. Nur zum Ausblick, Toni, ernüchtert dich das und was wünschst du dir mit Blick auf die gesellschaftlichen Diskussionen rund um neue Technologien?
Ja, also in der Tat, es kann einen ernüchtern, beziehungsweise auch vielleicht zuweilen frustrieren, wenn man sich diese Entwicklungen vor Augen führt. Was mir Hoffnung macht, ganz konkret vielleicht, ist, dass wir ja feministische Projekte haben und wir haben ja auch schon Technologien, die, man kann vielleicht sagen, queerer sind, die Vorschläge dazu machen, wie wir in den bestimmten unterschiedlichen Bereichen, sei es Intimität oder Reproduktion oder was auch immer, wie wir da ja Dinge anders machen können, Dinge besser machen können. Und das können wir, wenn wir andere Menschen mit einbeziehen, andere Menschen fragen, andere Menschen mitgestalten lassen, uns auch generell einfach darum bemühen, eine inklusivere, diversere und solidarische Gesellschaft über Technologien an den Start zu bringen. Ich glaube, wir hätten tatsächlich noch sehr viel mehr Chancen, wenn wir den Diskurs über die Entwicklung von Technologien und auch die Entwicklung selber sehr viel heterogener gestalten würden. Also nicht nur transparenter, sondern heterogener. Also wenn wir tatsächlich mehr Menschen mit ins Boot holen würden, die sowohl darüber diskutieren, welche Technologien in welcher Form für uns sinnvoll sind, als auch daran beteiligt sind, diese Technologien zu entwerfen. Und das heißt jetzt nicht nur mit Blick auf die Aufbrechung sexistischer und misogyner Strukturen, sondern auch altersdiskriminierender Strukturen und adultistischer Strukturen und klassistischer Strukturen. Also es müssen, um intersektional zu sprechen, es müssen einen ganzen Haufen mehr Subjekte, unterschiedlichster Subjekte, über diese Dinge reden können und auch mitbestimmen können und mitwirken können an ihrer Entwicklung. Also als Aufruf für einen intersektional geführten heterogenen Diskurs und für eine intersektionale Technikentwicklung und Technikgestaltung.
Toni, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mich hier besucht hast. Danke.
Ich danke dir. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht.
Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch für meinen Gast Toni oder Tonis Publikationen interessiert, dann schaut doch gern mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt unbedingt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet gerne Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.